Deutschlandfunk Nova 100.
In der ersten Geschichte lernen wir Katrin kennen.
Mein allererstes Kennenlernen mit meiner Schwiegermutter war, dass sie zu ihm gesagt hat, geh mal Getränke aus dem Keller holen. Er war weg und die hat gesagt, ich bin so froh, dass der endlich eine Frau nach Hause bringt, die ein Kind kriegt. Oder die mir Enkel schenkt. Irgendwie sowas war es.
So in der Art, oder?
Ich war 22, ich habe dort gesessen und gedacht, über Kinder kriegen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. So, ne?
Na klar, Katrin war da verliebt, aber ihren Freund, den hatte sie ja gerade erst kennengelernt, auf einem Motorradtreffen. Und mit 22 Jahren schon Kinder, damals nicht so wirklich ein Thema für sie. Das hat sich dann aber über die Jahre geändert. 8 Jahre später, um genau zu sein, also mit fast 30. Übrigens genau das Durchschnittsalter für Erstgebärende. Da war ja da der Kinderwunsch. Pia Volk erzählt uns Katrins Geschichte.
Katrin ist 29, ihr Freund ist 3 Jahre älter, als die beiden aufhören zu verhüten. Die machen da kein großes Ding draus, kein wir müssen jetzt reden, das passiert eher so nebenbei. Die beiden wohnen damals schon ein paar Jahre zusammen in so einer kleinen Wohnung in einer mittelgroßen Stadt im Osten von Deutschland. Die arbeiten Vollzeit, die fahren gerne Motorrad, gehen auf Konzerte und irgendwann haben sie gemerkt, sie wollen zusammen alt werden. Katrin, die setzt die hormonelle Verhütung ab und es passiert erstmal nicht viel. Das ist aber total normal, weil wenn man über Jahre mit Hormonen verhütet hat, dann muss der Körper sich erstmal einpendeln und seinen eigenen Rhythmus finden. Katrins Tage kommen deshalb total unregelmäßig und als sie mal wieder auf sich warten lassen, wundert sie sich auch nicht. Aber dann passiert was, Katrin hat einen Unfall.
Ich habe auf Arbeit einen Stromschlag bekommen beim Anbringen einer Weihnachtsdekoration und war dann abends im Krankenhaus, weil ich alleine zu Hause war und so ein bisschen Panik hatte.
Katrin, die will sicher gehen, dass der Stromschlag nichts in ihrem Körper angerichtet hat und fährt ins Krankenhaus. Und da sagen ihr die Ärzte aber, ist alles in Ordnung, sie kann nach Hause.
Und dann habe ich 4 Tage später einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Und dann war mir aber schon klar, dass das nichts mehr wird, weil schon die ersten Blutungen eingesetzt haben.
Auch wenn die Ärzte im Krankenhaus Katrin versichern, dass der Stromschlag keine Herzrhythmusstörung oder dergleichen ausgelöst hat, glaubt sie, dass er schuld war an der Fehlgeburt. Sie denkt sich, ja, irgendwie dumm gelaufen, aber sie ist noch voller Hoffnung, dass sie irgendwann schon schwanger werden wird.
Klar geht man mit der Erwartung ran, dass es ganz schnell klappt. Ne, dann klappt es 1 Monat nicht, 2 Monate, 3 Monate, da denkt man sich noch, ja, haben wir vielleicht einen falschen Zeitpunkt erwischt. Und ja, je länger es dauert, umso mehr Gedanken macht man sich dann darüber. Mein Mann hat immer zu mir gesagt, der Professor Dr. Pups, ne, man liest halt so viele Sachen und denkt dann viel zu wissen. Aber das hilft einem ja nicht unbedingt weiter.
Katrin versucht mit Tees nachzuhelfen. Die legt ihrem Mann Vitamintabletten auf den Nachttisch. Aber er sagt, nee, so ein Quatsch, die nehme ich nicht. An den Vitaminen wird es nicht liegen. Und es ist auch egal, was sie probiert, sie wird nämlich nicht schwanger. Es ist jetzt 1 Jahr vergangen, seitdem sie aufgehört haben zu verhüten und sie beschließen, zu einer Beratungsstelle zu gehen, um herauszufinden, welche Optionen sie jetzt eigentlich noch haben.
Als wir dieses erste Gespräch bei meiner Frauenärztin hatten, habe ich ja immer gesagt, adoptieren will ich nicht.
Warum?
Weil ich beeinträchtigte Personen betreue, geistig behinderte Personen betreue und da ein Großteil ja schon Pflegekinder oder adoptiert ist. Und ich immer gedacht habe, oh, ob ich das will, ob ich meinen Beruf mit nach Hause nehmen möchte, das wollte ich nicht nehmen.
Aber die Frauenärztin ist sowieso der Meinung, dass Katrin gar nicht so weit denken muss. Die schickt sie erstmal in eine Kinderwunschklinik. Und da schaut sich eine Ärztin ihre Gebärmutter an und die Eierstöcke. Die Spermien von ihrem Mann werden ausgezählt und es wird geschaut, ob die fit genug sind und ob die auch vorwärts kommen.
Dann haben wir in der Praxis gesessen und die Ärztin war auch ganz nett und hat gesagt, sie haben ja eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Also ne, es gab ja jetzt nichts, was medizinisch dagegen sprach, ein Kind zu bekommen. So 1-2 Versuche und dann sollten sie ein Kind haben. Und das ist auch vor dem ersten Versuch vielleicht ein wenig euphorisch und da hat man schon große Hoffnung.
Und diese Euphorie und die Hoffnung, die tragen Katrin durch diese ersten 2 Wochen. Die sind nämlich körperlich ziemlich anstrengend. Jeden Tag muss sie sich eine Hormonspritze setzen, damit an den Eierstöcken möglichst viele Eizellen wachsen. Also normalerweise wächst immer nur eine, aber bei einer künstlichen Befruchtung ist das Risiko viel zu groß, dass bei einer Eizelle die Befruchtung nicht klappt. Und deshalb versucht man durch Hormonspritzen so viele Eizellen wie möglich zu produzieren. Nach so 2 Wochen sind bei Katrin ungefähr 20 Eizellen gewachsen und es tut wirklich weh. Also ich weiß nicht, ich habe Schmerzen, wenn bei mir nur eine wächst und ich will mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn so ein Eierstock wie so ein übervoller Apfelbaum voller Zellen hängt. Katrins Eizellen, die werden entnommen und befruchtet und in den Brutschrank gelegt und dann wird geschaut, welche von diesen Zellen sich denn weiterentwickeln und von denen werden ihr dann 2 bis 3 eingesetzt. Mehr erlauben deutsche Gesetze nicht. Und der Rest der befruchteten Eizellen, die werden eingefroren für spätere Versuche, also falls sie nötig werden.
Mittwoch ist Entnahme und Freitag ist Einsetzen. Ich kann mich daran erinnern, beim ersten Versuch, dass ich danach kaum laufen konnte, weil ich solche Bauchschmerzen hatte. Und das Einsetzen wiederum, das ist gar nicht schlimm, sondern da sitzt man auf dem Stuhl und kann auf einem Ultraschallgerät nebenbei sehen, wie da der Punkt in den Bauch gebracht wird. Das sieht man ja richtig. Und dann steigt man da von dem Stuhl ab und hat 14 Tage Zeit zu warten, was passiert.
Es ist Anfang Juni 2011, als Katrin sich ihre ersten Eizellen einsetzen lässt. Und dann muss sie erstmal warten. Und warten ist so überhaupt nicht ihr Ding, egal auf was.
Ich bin nicht so der Rumliegetyp. Also auch das allererste Mal weiß ich, dass ich nach der Entnahme der Eizellen erstmal noch in einen Laden um die Ecke gegangen bin, um mir ein Nachthemd zu kaufen. Man musste ja im Nachthemd kommen, damit man obenrum was anhat und der Eingriff gemacht werden konnte. Und ich hatte sowas nicht und ich bin das erste Mal im AC/DC-T-Shirt zur Eizellentnahme gegangen und habe mich dann so ein bisschen dafür geschämt, dass ich da in meinem AC/DC-T-Shirt über den Gang gehuschelt bin.
Also in der Zeit, in der Katrin wartet, muss sie Hormone nehmen und ein Medikament, das die Blutgerinnung hemmt. Beides soll der Eizelle helfen, sich einzunisten. Aber nach nur ein paar Tagen bekommt sie schon ihre Periode. Und dann denkt sie sich, naja, wäre auch einfach zu schön, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte. Ende Juni lässt sie sich dann das zweite Mal Eizellen einpflanzen, das sind die von den Gefrorenen. Und dann fragt sie sich, wie muss ich mich eigentlich verhalten, damit das jetzt klappt? Soll ich mich weniger bewegen? Sollte ich mehr liegen? Sollte ich vielleicht doch wieder bestimmte Tees trinken? Die hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ja ihr Körper und deshalb ist sie dafür verantwortlich, wenn es nicht klappt. Und als Katrin dann das zweite Mal ihre Blutung bekommt, ist sie total traurig und weint. Aber dann, nur ein paar Wochen später schon, im August, lässt sie sich wieder Eizellen einsetzen und das sind ihre letzten eingefrorenen Eizellen.
Nach dem ersten Versuch denkt man, ja, wir haben ja noch die eingefrorenen Eizellen, dann klappt es bestimmt. Dann denkt man, okay, einer ist keiner, wir probieren den nächsten. Und man hat ja immer Hoffnung. Es wird erst kritisch, je mehr Versuche man hinter sich hat, umso mehr zweifelt man dann. Aber selbst da habe ich mich immer an irgendwelchen Sachen festgekrallt. Da könnte man ja das noch probieren oder jetzt probieren wir es noch mit dem Medikament. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt wird es bestimmt. Ich habe es mir selber nie erlaubt, in irgendein tiefes Loch zu fallen, sondern ich habe mich immer aufgerichtet und habe gesagt, nee, der nächste wird besser.
Und mit dieser Hoffnung startet Katrin jetzt einen neuen Versuch. Deswegen beginnt der Zyklus jetzt von vorne. Katrin muss sich wieder Hormone spritzen, es wachsen neue Eizellen in ihr und von denen lässt sie sich eine einsetzen. Und dann muss sie erstmal warten. Und 5 Wochen lang passiert auch überhaupt nichts. Und das ist total prima, weil es heißt, Katrin ist endlich schwanger.
Ich hätte dann zur Blutkontrolle gemusst und bin da nicht gleich hingegangen, sondern bin in der Zwischenzeit dann an einer Straßenbahnhaltestelle umgefallen, weil ich solche Bauchschmerzen hatte und habe mich dann mit Ach und Krach selber in die Kundener Wunschklinik geschleppt. Das war so der erste Schockmoment, wo man wirklich da sitzt und gedacht hat, was machen wir jetzt hier eigentlich für einen Scheiß?
Im Krankenhaus bleibt sie 2 Tage und wird überwacht. Dann darf sie nach Hause gehen und da bekommt sie dann auch ihre Tage. Das heißt, ihr Körper hat die befruchtete Eizelle schon wieder abgestoßen.
Also ich weiß, dass es meinem Mann schon Angst gemacht hat, als ich da im Krankenhaus war. Und dass er sich auch immer mehr Sorgen um mich gemacht hat. Und dass dann am Ende für ihn, glaube ich, auch wirklich dieser Kinderwunsch sehr weit hinten stand. Und die Sorge um mich im Vordergrund war.
Deshalb machen Katrin und ihr Mann 9 Wochen lang Pause. Die finden es nämlich total erschreckend, dass dieser Kinderwunsch so wichtig werden konnte, dass er sogar Katrins Gesundheit gefährdet. Und sie wollen nicht, dass das ihr Leben so sehr bestimmt. Deswegen beschließen sie, machen jetzt mal schöne Sachen und lassen es sich gut gehen. Die treffen sich mit Freunden und die gehen ins Kino, bis so ganz, ganz langsam dann doch die Hoffnung zurückkommt.
Sie haben ja eigentlich keine großen Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen. So ein, zwei Versuche und dann sollten Sie ein Kind haben.
Diese Anfangsprognose der Ärztin, die hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Die zwei Versuche sind schon längst um. Die beiden versuchen jetzt schon seit 8 Monaten durch medizinische Hilfe schwanger zu werden und es hat immer noch nicht geklappt. Und deshalb beschließen sie jetzt, sich in einer Spezialklinik untersuchen zu lassen. Und was sie da dann erfahren, das überrascht sie dann doch ziemlich. Aber um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Weil man muss verstehen, dass sich in der Schwangerschaft die Eizelle nur in der Gebärmutter einnistet, wenn sie als fremd erkannt wird. Der Körper von der Frau, der muss Antikörper bilden gegen die Zellen des Mannes. Das klingt ein bisschen schräg, weil wenn man krank ist, ist es ja genau umgekehrt. Da sind die Antikörper dafür da, dass sie Zellen bekämpfen. In der Schwangerschaft bewirken sie aber, dass bestimmte Prozesse im Körper eingeleitet werden. Und dadurch kann sich die Eizelle erst in der Gebärmutter einnisten. In der Spezialklinik erfahren die beiden dann, dass Katrins Körper keine Antikörper bildet. Die Ärzte erklären ihr, dass das daran liegen könnte, dass Katrin und ihr Mann sehr ähnliche Gewebemerkmale haben. Der Fachausdruck dafür ist HLA-Faktor. Und die sind so ähnlich, dass Katrin und ihr Mann sich gegenseitig Organe spenden könnten.
Und dann denkt man sich schon so, blöde Scheiße, was machen wir denn jetzt?
Also medizinisch gesehen gibt es noch total viele Unklarheiten über diesen HLA-Faktor. Es gibt zum Beispiel keine Studien darüber, wie viele Paare Kinder bekommen, obwohl sie ähnliche HLA-Faktoren haben. Und es gibt auch keine Studien darüber, was eigentlich hilft, wenn man sehr ähnliche Faktoren hat. Es gibt eine experimentelle Methode, die heißt Immunisierung. Und das ist Katrins letzte Hoffnung.
Meinem Mann wurde Blutplasma entnommen, das wurde aufbereitet. Und dieses Blutplasma wurde mir dann in den Arm gespritzt. Dann haben wir darüber Scherze gemacht, dass wir ja jetzt Blutsbrüder sind. Am Anfang denkt man, oh Gott, Hormonbehandlung. Und irgendwann macht man einfach mehr, als man vorher bereit war. Weil man ja, merkt ja auch, ach, die Spritzen, also klar macht das was mit einem, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt immense Schmerzen hat. Und man verschiebt immer weiter die Grenze so ein Stück.
Und die letzte Grenze, die sie überschreitet, ist eben diese Immunisierung. Das ist eine Spritze mit dem Blutplasma ihres Mannes. Danach, im April 2012, lässt sich Katrin wieder Eizellen einsetzen. Vergeblich. Und auch alle weiteren Versuche bleiben erfolglos. Im Winter 2012, 3 Jahre sind da vergangen, seitdem sie die Verhütung abgesetzt haben, 3 Jahre voller Gefühlsachterbahn, 3 Jahre, in denen nichts passiert ist, geben die beiden auf.
Es standen ja viele Dinge im Raum. In Deutschland wäre nur eine Samenspende gegangen. Für eine Eizellspende hätte man in die Tschechei fahren müssen. Und ja, wer entscheidet jetzt, ich gebe meine Gene weiter und das andere nehme von jemand anders? Also ne, ich immer die Befürchtung hatte, dass man sich das dann irgendwann mal in einem Streit vorwirft oder wie auch immer. Oder dass es den anderen immer verletzt, wenn man dann sagt, aber das Kind hat doch das und das von mir. Und das, nee, das wollten wir beide nicht.
Aber ein Kind, das wollen sie halt beide trotzdem. Und deswegen rumort es total in Katrin. Vor 3 Jahren hat sie sich überhaupt nicht vorstellen können, ein Kind zu adoptieren. Aber in den 3 Jahren ist total viel mit ihr passiert, auch mit ihrem Körper. Und diese Ereignisse haben sie verändert.
Ja, ich habe einen jungen Mann, den ich betreue, schon viele, viele Jahre. Der hat keine Familie und den habe ich damals aus dem Obdachlosenheim abgeholt. Ich habe den wirklich gerne, das weiß er auch. Und ich mir dann immer gedacht habe, wenn ich mir das bei ihm vorstellen kann, warum soll ich der Sache nicht einfach auch eine Chance geben? Vielleicht wäre sein Leben auch ganz, ganz anders verlaufen, wenn er damals in eine andere Familie gekommen wäre.
Katrins Mann war nie gegen eine Adoption, aber jetzt traut auch Katrin sich. Die geht zur Adoptionsstelle und holt den Antrag. Der liegt erstmal ein halbes Jahr in ihrer Küche herum. Es ist so ein bisschen so, als müsste da erstmal Normalität einkehren, ohne Hormone und Tabletten, so eine Art Neujustierung. Dann aber setzen sich die beiden zusammen und füllen diesen Antrag aus. Und wenige Monate später sitzen sie dann in dem Seminar für Adoptiveltern. Dann geht alles plötzlich sehr, sehr, sehr schnell. Katrin telefoniert mit dem Jugendamt, sie hat eigentlich nur eine Frage und dann erfährt sie, dass es überhaupt nicht mehr lange dauern wird, bis sie ein Kind bekommt. Die ersten Eltern aus ihrem Kurs haben schon 8 Wochen nach Kursende ihr Adoptivkind auf dem Arm. Und die Frau aus dem Jugendamt, die sagt zu ihr,
sie stehen auf unserer Liste schon relativ weit oben. Sie sollten sich dann mal lieber zumindest einen Kindersitz besorgen. Und das haben wir dann auch gemacht. Bei uns auf der Straße gab es einen Second-Hand-Laden und da haben wir uns dann einen Kindersitz gekauft und der stand dann schon mal im Keller. Das war total schräg und wir sind dann da auch rausgegangen und jetzt stehen wir, um Gottes Willen, jetzt kann es bald losgehen. Und zumal in unserem Seminar immer eine Wartezeit von 1-2 Jahren die Rede war.
Und dann im Herbst 2013, 9 Monate nach Ausfüllen von diesem Adoptionsantrag, bekommt sie einen Anruf.
Es war ein Montag. Nachmittag und meine Kollegen völlig aus dem Häuschen, die haben es ja nur alles mitgekriegt. Die Frau vom Jugendamt hatte mir dann am Telefon gesagt, dass sie halt nachmittags nicht mit ins Krankenhaus kommen kann, aber dem Krankenhaus Bescheid geben würde. Und ich habe da meinen Mann angerufen. Da ist wirklich Chaos im Kopf. Also mein Mann wusste dann plötzlich nicht mehr, in welches Krankenhaus er muss. Er war völlig außer Rand und Band. Und das ist Chaos im Kopf und im Herzen und überall.
Katrin und ihr Mann, die sind total aufgewühlt und fahren in diesem Zustand abends ins Krankenhaus, um ihr Baby kennenzulernen. Es ist ein Junge, der ist an dem Tag geboren worden und der Arzt sagt ihr, das Baby ist super fit. Und danach fahren sie erstmal wieder nach Hause, sind total glücklich, fangen an, das Kinderzimmer umzuräumen. Und am nächsten Tag packt Katrin ihre Tasche und zieht zu dem Jungen ins Krankenhaus.
Was erwartet man? Was erwartet man, wenn man selber ein Kind bekommt? Klar hat man das 9 Monate im Bauch, so. Das hat man in dem Moment nicht. Aber ich weiß es nicht, man kann das ganz schlecht beschreiben. Es ist schon fremd, das ist auf jeden Fall, ne? Aber für mich ist die Frage, ist das beim eigenen Kind nicht auch ein bisschen so? Weil man platzt vor Glück und alles, aber das Kind plötzlich so mit Namen ansprechen und dass es so da ist, das hat man ja genauso wie bei einer Schwangerschaft.
Katrin und der Neugeborene, die teilen sich im Krankenhaus ein Zimmer mit einer Mutter und deren Säugling. Und sie macht im Krankenhaus genau das, was jede andere Frau macht, die gerade ein Kind bekommen hat. Die füttert es, sie wickelt es, sie trägt es umher, wenn es unruhig wird. Und sie spürt den Atem von dem Baby, wenn er auf ihr einschläft. Sie ist jetzt eigentlich eine Mutter wie jede andere auch, nur dass ihr Kind eben nicht in ihrem Bauch gewachsen ist.
Das war schon wirklich aufregend. Da ist man echt so überfordert. Also mit allem. Also man freut sich ja so, ne? Na, man ist so unsicher. Für einen selber ist es einfach so chaotisch. Ne? Man sitzt dann da und das ist so unfassbar. So viele Jahre hat man dann in Hormone und irgendwas Gedanken verschwendet und dann kriegt man da plötzlich einen Anruf und hat ein Kind.
Okay, eigentlich kann die Geschichte von Katrin und ihrem Mann hier enden, weil sie haben ihr Baby. Aber nach 2 Tagen bekommen die beiden einen Anruf.
Also die haben meinen Mann angerufen und haben ihm das gesagt, dass die Mutter das Kind zurückhaben möchte. Und die haben im Krankenhaus angerufen und dann haben sie mir das Telefon gebracht. Und dann hat mir das die Frau vom Jugendamt gesagt. Als Sozialarbeiter, ich habe immer gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn wir ein Kind zurückgeben müssen, weil es ja nichts Schöneres für dieses Kind gibt, als dass die leibliche Mutter sich dann doch noch dafür entscheidet, das Kind zu sich zu nehmen. So traurig wie das für uns ist, aber für das Kind gibt es ja nichts Besseres. Aber als dann der Moment da war, hat uns das mehr getroffen wie die ganzen negativen künstlichen Befruchtungen. Also eine Woche habe ich bestimmt geheult.
Katrin, die ist total fertig. Und damit sie damit irgendwie klarkommt und nicht im Elend ertrinkt, füllt sie ihre Tage aus. Die fährt zu IKEA und kauft Sachen, damit das Kinderzimmer wieder zum Arbeitszimmer wird, was es auch vorher schon mal war. Sie beschließt, wieder arbeiten zu gehen, weil die Arbeit sie ablenkt und sie beginnt, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Den Gedanken an ein Kind, den schiebt sie erstmal ganz weit weg. Sie ruft auch im Jugendamt an und sagt, bitte vermittelt uns erstmal kein anderes Kind, wir müssen das alles erstmal verdauen.
Dann war ich mit meiner Wohngruppe zu einer Adventsfahrt und bin erst die Nacht nach Hause gekommen. Und mein Mann hatte Spätdienst und wir haben uns dann 12:30 in der Küche getroffen und haben noch was zusammen getrunken und sind wirklich erst sehr, sehr spät ins Bett. Und früh klingelte das Telefon und wir lagen beide noch im Bett. Also es klingelte das Festnetztelefon und ich bin aufgestanden und habe auf mein Handy geguckt und da waren schon ein Haufen Anrufe und ich habe die Nummer vom Jugendamt gesehen und bin ins Schlafzimmer gerannt und in dem Moment klingelte wieder das Telefon. Ich bin rangegangen und dann hat die Frau halt gesagt, wir haben ein Kind für Sie. Im Krankenhaus liegt ein kleines Mädchen.
Es ist total unglaublich. 5 Wochen gibt das Jugendamt Katrin und ihrem Mann. 5 Wochen zwischen der Rückgabe des Jungen und der Vermittlung eines Mädchens.
Meine erste Frage war, wie sicher ist es? Und dann hat sie gesagt, 90% würde ich Ihnen geben. Und dann sind wir aus dem Betten und Kaffee und total irre. Ne? Ich habe noch mal das Bad gewischt, weil ich gedacht habe, dazu komme ich in den nächsten Tagen nicht mehr.
Katrin und ihr Mann, die sind total neben der Spur, als sie ins Krankenhaus fahren. Und da wartet auch schon die Frau vom Jugendamt und der Stationsarzt auf sie.
Ja, das Kind ist kerngesund und ich würde die Entlassungspapiere fertig machen und dann können Sie es mitnehmen. Und dann ist mein Mann so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Wie, heute mitnehmen? Weil wir hatten ja echt alles weggemacht. Wir hatten nichts mehr da, außer diesen Kindersitz.
Und die beiden nehmen das Mädchen auch nicht mit. Die beschließen nämlich, dass sie sich erstmal ganz, ganz langsam diesem Kind annähern. Es ist Montag, als sie das Kind zum ersten Mal sehen. Und am Mittwoch, da zieht Katrin ins Krankenhaus. Da ist das Mädchen 3 Tage alt.
Am Donnerstag wurde ich entlassen. Und das war ganz schlimm. Ich hatte den Kindersitz noch im Auto gelassen. Und dann bin ich auf die Straße gegangen und ich habe irgendwie in allen Frauen habe ich die Mutter gesehen und gedacht, jetzt kommt sie und holt das Kind weg. Und ich habe dort gestanden und habe geheult und das hielt ja über Wochen so an. Jeden Sonntag habe ich geheult und habe gedacht, morgen ruft die an und sagt, die holt das Kind. Weil ich immer gedacht habe, übers Wochenende überlegt sie sich's und dann an dem Montag rufen sie an. Ich kann das nicht erklären, ich weiß nicht, warum das der Sonntag war.
Katrin, die hat totale Angst, dass sie auch dieses Kind zurückgeben muss. Aber sie ist so ein Typ, der kann nicht anders, als auch darüber nachzudenken, was wäre, wenn es diesmal gut geht, was, wenn es diesmal ein Happy End gibt.
An dem Montag, als sie geboren ist, war es eine anonyme Geburt, wo man auch danach so dasteht und sich denkt, ja, ich habe mich darauf eingelassen, aber was es bedeutet, ne, dem Kind nie sagen zu können, was sind deine Wurzeln, wo kommst du her, das begreift man auch erst in dem Moment, wenn das dann so ist, wie es ist, ne?
Bei einer anonymen Geburt gibt es überhaupt keine Aufzeichnung darüber, wer die Eltern des Kindes sind. Es gibt keine Namen, keine Krankenkassendaten, es gibt nichts. Und damit hat das Kind überhaupt keine Möglichkeit, herauszufinden, wer die leiblichen Eltern sind. Und als Katrin das klar wird, beschließen sie und ihr Mann, Kaleb zu besuchen, den Verein, der die leibliche Mutter durch die Geburt begleitet hat. Ihr Ziel ist es, so viel wie möglich über diese Mutter rauszufinden. Welche Haarfarbe hatte sie? War sie groß? War sie klein? War sie stämmig? War sie zierlich? Sie wollen einfach irgendwas mitnehmen, was sie an die Tochter weitergeben können, selbst wenn es nur Äußerlichkeiten sind.
Wir waren bei Kaleb und dann haben die gesagt, dass die Mutter eben da war und das umgeändert hat von einer anonymen Geburt in eine vertrauliche Geburt.
Bei einer vertraulichen Geburt, da hinterlässt die Mutter ihre Daten für das Kind und wenn das Kind 16 Jahre alt ist, kann es zum Bundesamt für Familie gehen und diese Daten da einsehen. Das sind total tolle Nachrichten, weil es im Grunde genau das ist, was Katrin sich wünscht. Aber trotzdem kommt dann diese Angst wieder in ihr hoch. Was, wenn die Mutter es sich doch anders überlegt, wenn sie ihre Tochter zurückhaben will? Jetzt hat sie ja schon die anonyme Geburt in eine vertrauliche umgewandelt. Was, wenn es weitergeht? In diesem Moment hat sie einen Einfall, der erstmal total abenteuerlich klingt. Und zwar überlegt sie sich, wenn die Mutter sehen könnte, was wir für Menschen sind, dann würde sie ihre Tochter nicht zurückholen wollen. Und deshalb beschließt sie, sie will die Mutter treffen. Und sie spricht es aus, bevor sie überhaupt über diese Konsequenzen nachdenken kann. Nämlich, dass diese Mutter eigentlich gleichzeitig die Person ist, die sie am meisten fürchtet. Und die Mutter, die willigt ein, allerdings unter einer Bedingung.
Es war ja ihr Wunsch, dass sie das Kind sehen kann. Da hat man natürlich noch viel, viel mehr Angst. Und ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, ich habe nur geheult. Und dann kam sie durch die Tür, ganz aufgeregt und schon weinend. Und dann hat sie ganz, ganz viel von sich erzählt. Und irgendwann war dann der Moment, wo die Frau vom Jugendamt gesagt hat, und jetzt geben Sie ihr doch mal das Kind. Ne? Wir saßen da, wir beide mit dem Kind auf dem Arm und ich musste es ihr ja geben. Was heißt, ich musste, ich habe es ihr gegeben.
Katrins Herz schlägt bis zum Hals. Die beobachtet die Frau, die denkt sich, Mist, was wird jetzt eigentlich passieren?
Das war so, als ob man einer Freundin das Kind gibt und die macht auch, ist das hübsch und so ein bisschen streichelt. Und dann haben wir da gegenüber gesessen und irgendwann hat sie angefangen zu weinen und dann hat sie mir das Kind zurückgegeben, als es geweint hat und dann hat gesagt, ich gebe Ihnen mal Ihr Kind zurück. Und dann saßen wir drei so als Familie und dann hat sie uns umarmt und geküsst und hat mir so geflüstert, Sie sind die Mutter für dieses Kind. Ja, und hat das auch immer wieder zu uns gesagt, Sie sind die Eltern und ich bin's nicht.
Die leibliche Mutter haben die beiden nie wieder gesehen. Katrin glaubt, die Mutter wollte sich damals mit ihnen treffen, um sich zu vergewissern, dass es die richtige Entscheidung war, ihre Tochter wegzugeben. Und vielleicht auch, damit es sich nicht mehr so anfühlt, als habe sie sie weggegeben, sondern eher so, als habe sie sie verschenkt und dass es das schönste Geschenk ist, was man Katrin und ihrem Mann machen konnte.
Kinderwunsch dann doch erfüllt. Pia Volk hat uns die Geschichte von Katrin erzählt.
Deutschlandfunk Nova 100.